Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, wir haben heute eine schöne Botschaft. Reinhold sagt nichts von der schönen Morgensonne. Und doch, das ist eigentlich auch, wenn die Botschaft herausfordernd ist, ist sie schön. Und heute würde ich sagen, nicht unbedingt weniger herausfordernd. Aber je mehr oder je herausfordernder die Botschaft ist, umso schöner ist sie auch. Der Titel lautet Leben unter dem Schutz des Höchsten. Reinhold und ich haben wir auf dem Herzen gehabt in den letzten Tagen, dass wir diese Botschaft bringen, die uns allen Mut, Freude und Sicherheit vermitteln soll. Und wir werden auch das im Wechsel vorbringen. Da hat Reinhold hier einen ganz tollen Regenschirm selber gemalt oder übernommen, weiß ich nicht, auf jeden Fall hier auf der PP. Zeigt hier, wie der Herr und sein Schutzschirm da ist und wie wir an der Hand unseres Vaters laufen. Der Schutzschirm, Reinhold ist jetzt weg, das ist ja eine kleine Mängelanzeige. Hoppala, Neustart, nein. So. Wir müssen uns vorstellen, dass der Schirm viel größer ist, gell? Also das ist ja relativ klein, da passt gerade mal einer darunter. Der Schutzschirm ist gewaltig. Ah, da bringt es sogar einen Schutzschirm, aber der ist auch nicht viel größer, gell? Ich habe gerade gesagt, der Reinhold hat hier einen wunderschönen Schutzschirm platziert, aber der Schutzschirm von unserem Vater im Himmel ist viel größer natürlich. Da passt nicht nur einer darunter. Aber er hat versucht, hier das zu individualisieren. Das gilt für jeden Einzelnen. Wir haben folgende Punkte für die Botschaft. Was bedeutet das? Leben unter dem Schutz des Höchsten. Zweiter Punkt, nimmt Gott den Schutz weg? Also wenn wir das verstanden haben, dass wir unter seinem Schutz sind, ja, kann das passieren, dass er einmal sagt, und jetzt ist der Schirm weg, jetzt wirst du nass. Macht er das? Das wollen wir uns das auch anschauen. Weil was hilft, wenn ich jetzt unter seinem Schutzschirm bin, wenn er ab und zu den Schutzschirm wegnimmt? Macht er das? Wer entscheidet, ob ich jetzt unter dem Schirm bin oder nicht? Ein biblisches Beispiel dafür. Der Unterschied zwischen dem Zustand, wenn ich unter dem Schirm bin oder nicht unter dem Schirm bin. Und Frucht des Geistes, Werke des Fleisches, wird man uns auch anschauen, als Folge dessen und dann eine Zusammenfassung. Da fange ich mit dem ersten Punkt an. Was bedeutet es, unter dem Schirm des Höchsten zu sein? Wenn ich mal ganz kurz zu dem Bild zurückkehre, müssen wir uns vorstellen, unser Vater im Himmel spannt einen Schutzschirm über uns und wir sind unter diesem Schirm. Wenn wir jetzt zwei Schritte weitergehen, sehr schönes Bild hier, du bist der Vater und ich bin der Sohn an seiner Hand, ne? An seiner Hand. Bleib mal stehen kurz. So, ob ich jetzt hier stehe oder 5 Kilometer weiter stehe, ist völlig gleich. Ich werde nass. Ich habe den Schutz nicht. Das ist ein Trugschluss, weil ich sage, ja, ich bin nur einen Schritt von ihm entfernt. Nur wenn ich bei ihm bin, unter dem Schutzschirm, habe ich den Schutz. Es hilft nichts, wenn ich nur einen Schritt weg bin. Vielen Dank für diese Demonstration. Wir hören öfters solche Fragen oder Aussagen. Wie kann Gott das zulassen? Gott ist doch die Liebe. Gott ist die Liebe. Wie kann er sowas zulassen. Wenn Gott die Liebe ist, wieso straft er dann? Da müssen wir jetzt verstehen. Wir haben schon mal vor einigen Monaten über Erziehung und Strafe auch gesprochen, anhand der Schrift. Und was ist das eigentlich, wenn Gott uns bestraft, um uns zu erziehen? Wie kann ein liebender Gott Menschen in die ewige Verdammnis schicken? Diese Fragen hören wir öfters. Das stimmt doch nicht überein mit dem Ausdruck oder mit der Wahrheit, dass Gott die Liebe ist. Da ist doch ein Widerspruch. Stimmt nicht. Aber das wird immer wieder gesagt. Das haben wir alle immer wieder gehört und werden wir auch in Zukunft sicherlich von dem einen oder anderen hören. Aber wie wir heute auch in 1. Philipper gelesen haben, wenn wir nicht mündig sind und die Schrift selber kennen, dann sind wir selber verführt, weil wir die Frage uns dann selbst stellen. Ja, wie kann das Gott sein, dass die Liebe ist, der Frieden und die Freude und alles, was schön ist und mir geht so elend? Da stellen wir uns die Frage. Das sollte eigentlich nicht sein. Wir sollen selber Licht sein. Und wenn jemand die Frage stellt, müssen wir ihm dann die Antwort geben aus der Wahrheit. Aber wenn wir die Wahrheit nicht kennen, ja, wie sollen wir eigentlich uns selbst predigen? Wenn wir uns nicht mal selbst predigen können, wie sollen wir den anderen das predigen? Das bedeutet, dass wir vollkommen darauf vertrauen dürfen, dass uns nichts widerfährt, was Gott nicht zulassen würde. Gott ist die Liebe und er ist unser Vater. Wenn wir diesen Glauben haben, wenn wir Gott glauben, dass er wirklich die Liebe ist und unser Vater ist und uns auch liebt, dann geschieht nichts, was uns nicht zum Besten dient. Jeder liebende Vater geht mit seinem Kind so um, wie Gott mit uns, seinen Kindern, umgeht. Welcher liebende Vater tut böswillig seinem Kind weh? Macht keiner. Weil Gott uns liebt, korrigiert uns und hilft uns in jeder Situation, seinen Willen zu erkennen und auch zu tun. Ich habe bewusst gesagt, böswillig wehtun. Manchmal tut uns weh, wenn wir korrigiert werden und nicht unseren eigenen Kopf durchsetzen. Tut's weh. Ja, weil wenn du dich durchsetzt, wirst du dir ein ganz schlimmes Ende bereiten. Deshalb sagt er, nein, das geht nicht, du gehst in die andere Richtung. Er macht den Weg zu und bringt dich zu Buße. Sprüche 3,12 lesen wir, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gerne hat. Und der Mensch, das Fleisch, macht keine Züchtigung. Das Fleisch möchte unabhängig von irgendeiner Autorität, von einem Gott, von einer Korrektur leben. Was ich denke, ist erstmal richtig. Und wenn das nicht dem Vater passt, dann möchte er gefälligst sich nach mir richten und mir bestätigen, dass es richtig ist, wie ich gedacht habe. Ich habe schließlich selber gedacht. Ich bin doch kein Dummkopf. 1. Johannes 4,7 lesen wir, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Gott ist die Liebe, pure Liebe, wenn er uns korrigiert, nur aus Liebe. Nicht, weil er uns traktieren will, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer einen liebenden Vater kennt, der wirklich super, 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 super lieb ist zu seinen Kindern. Gott ist so, aber in vollkommenster Art und Weise. Da brauchen wir uns niemals Gedanken zu machen, dass er eine einzige Sekunde, einen Augenblick uns aus den Augen verliert oder uns irgendwas Böses tut. Judas 1,1 lesen wir, da schreibt Judas, Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, dem Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Von dem Vater geliebt und unsere Bewahrung ist in Christus. Das ist wichtig. Wir leben noch in dieser Welt und wir gehören zum Christus. Wenn wir nicht mehr im Christus sind, haben wir die Bewahrung nicht. Was heißt es? Wir sind nicht mehr unter diesem Schutzschirm. Ja, wieso passiert mir das? Ja, du bist nicht mehr unter dem Schutz des Höchsten. Du bist nicht mehr in Christus. Nur in Christus ist die Bewahrung. Nur in ihm. Was sagt unser Herr Jesus Christus zu diesem Thema? Johannes 10,17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Ist doch interessant und auch für uns ganz entscheidend, dass die Liebe des Vaters von Bedingung abhängig gemacht wird. Wir lesen von der bedingungslosen Liebe Gottes. Und die ist doch eine Bedingung. Wie kann das sein? Ja, ganz einfach. Seine Liebe ist bedingungslos. Und wenn du dich aber entschieden hast, sein Kind zu sein, dann gehst du auch einen Bund ein, wo du auch die Liebe erwiderst. Sonst ist es eigentlich unseriös, eigentlich eher Betrug. Du sagst, ja, ich gehe den Bund ein, ich will deine Liebe haben und ich liebe dich. Und drehst du dich um und sagst, aber deine Liebe gibst du mir, ich liebe dich eigentlich nicht. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir Gott nicht lieben, dann können wir auch seine Liebe nicht erfahren. Das ist ein roter Faden. Was wir in den Apostelbriefen lesen, ist nichts anderes außer dem, was unser Herr in den Evangelien gesagt hat. Sein Wort bewahren, sein Wort tun, dann bedeutet das, dass wir ihn lieben. Dann sagt er, liebt ihr mich, dann liebt euch der Vater. Einfach. Aber die Menschen wollen diese einfache Wahrheit nicht hören. Warum? Sonst besteht die Gefahr, dass sie dann diese Wahrheit verstehen. Und wenn sie verstehen, dann müssen sie sich entscheiden, dieser Wahrheit zu folgen oder nicht. Wenn man nichts versteht, dann meint man, ja, dann bin ich nicht mehr schuldfähig. Ich habe es doch nicht verstanden. Aber das ist eine Wahrheit durch die ganze Schrift. Du kennst die Wahrheit? Also setz voraus, wir interessieren uns für das Wort Gottes. Gott ist sein Wort offenbart. Kenne das Wort, dann kann ich urteilen, ob mein Leben gemäß dem Wort ist oder nicht. Ist mein Leben gemäß seinem Wort, dann bedeutet das, dass ich Jesus liebe. Und Gott beobachtet uns und sieht alles in unser Tiefstes und Innerstes. Wenn wir seinen Sohn, der für uns gestorben ist, lieben, dann liebt er uns. Hier sagt Jesus, dass ihn der Vater liebt, weil er sein Leben für uns liebt. Lässt oder gelassen hat. Lukas 9, 24 lesen wir, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Wollen wir unser Leben für uns behalten? Dann lügen wir. Wir haben gesagt, wir sind erkauft, das gehört uns nicht mehr. Wir haben ein Versprechen gegeben. Drehen wir uns um. Sag, na, mein Leben gehört mir. Johannes 14, 21 lesen wir auch. Wer meine Gebote hat und sie hält. Egal, wo wir hinschauen. Aber das wollen die Menschen nicht hören. Egal, wo wir hinschauen. Wer meine Gebote hat und hält. Wer mein Gebot kennt und hält. Der ist es, der mich liebt. Alles andere ist Unsinn, ist eine Lüge, ist Schmarrn, ist Verdummung. Ich liebe dich, Jesus. Ja, wie? Indem du mein Wort hältst, hast und hältst, kennst und tust, dann liebst du mich. Wir haben vorhin auch gelesen, wir loben und ehren Gott. Wie? Natürlich mit Psalmen und Liedern, aber in erster Linie, indem wir sein Wort haben, kennen und tun. Und dann haben wir ein lauteres Leben. Dann leben wir, lieben wir Gott. Also wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist eine einfache Erklärung. Noch einfacher kannte unser Herr Jesus Christus doch gar niemanden sagen. Nein, das will keiner lesen und das will keiner verstehen, sonst muss er sich entscheiden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und das ist dann die nächste Folge. Wenn du mich liebst, dann passiert Folgendes. Mein Vater wird dich lieben und ich werde dich lieben. Und dann werde ich mich dir offenbaren. Na, die Menschen wollen die Offenbarungen haben, ohne dass sie den Herrn lieben. Also ohne, dass sie sein Wort kennen und sein Wort umsetzen. Sie meinen, sie können schon den Herrn ein bisschen täuschen und sagen, du, ich liebe dich, gell? Jetzt sag mal was. Du hast gehört, ich liebe dich. Wie armselig ist es. Hier müssen wir beachten, dass der Herr die Liebe zu ihm und den Gehorsam ihm gegenüber in wechselseitige Beziehung zueinander stellt. Also das Wort kennen ist das eine, das andere auch tun, gehorsam zu sein. Christus lieben bedeutet, sich nach ihm richten und seine Gebote halten. Andere Übersetzung heißt Befehle. Er sagt nicht, lüge nicht, betrüge nicht, sei himmlisch gesinnt, sei nicht irdisch gesinnt. Und wir verstehen das immer als Anregung. Musst du es nicht machen. Also wenn du mal Lust und Laune hast auf eine Runde Tennis, beziehungsweise auf eine Runde Gottes Wort, dann tust du das. Und wenn nicht, ist es wurscht, dann kannst du auch mal Tischtennis spielen. Nein. Ein Gebot ist ein Befehl. Mach das, weil wenn du das nicht machst, bedeutet, dass du mich nicht liebst. Und wenn du mich nicht liebst, wird mein Vater dich auch nicht lieben. Und das bedeutet, du bist nicht mehr unter dem Schirm. Du hast den Schirm verlassen. Johannes 14, 23. Ich darf nicht viel verraten von dem nächsten Punkt. Okay? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir müssen hier bedenken, dass er diese Worte zu den Jüngern gesprochen hat, als der Heilige Geist noch nicht ausgesandt war. Das ist so herrlich. Wiederholt sich auch immer wieder. Und die haben auch nichts verstanden, die Jünger seiner Zeit. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm haben. Der Heilige Geist, wissen wir, das ist der Geist Christi, der Geist des Sohnes, der Geist des Vaters. Beide haben eine Wohnung in uns. Beide sind in uns, was der Herr seinen Jüngern schon gesagt hat, bevor der Heilige Geist ausgesandt wurde. Aber wir können seine Gebote, Befehle nicht halten, wenn wir nicht in der Schrift suchen, um herauszufinden, welche seine Gebote oder Befehle sind. Wie sollen wir überhaupt ein gottgefälliges Leben führen, wenn wir ihn nicht kennen? Sie wissen nicht, wie es ihm gefällt. Die allermeisten Menschen, die sich gläubig nennen und sogar an Jesus Christus glauben, also nicht nur gläubig als meinetwegen irgendeine Anhänger einer Religion, egal wie sie auch heißt, nein, die an Jesus Christus glauben, kennen das Wort nicht. Ja, wenn du das Wort, die Gebote nicht kennst, wie willst du sie halten? Geht ja gar nicht. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass man ein Leben, ein nicht gottgefälliges Leben führt, weil man das Wort nicht kennt. Man richtet sich nach dem Humanismus. Das ist es aber nicht. Ja, gute Werke, das reicht lange, lange nicht. Wir müssen in erster Linie verstehen, dass wir Himmelsbürger und himmlisch gesinnt sein müssen. Wir sind vom Neuen geboren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Mündigkeit hineinkommen, das heißt, die gesunde Lehre kennen, damit wir auch unterscheiden können, was Gott gefällig ist und was nicht. Das neue Gebot Christi ist die göttliche Liebe, wie sie in dem neu gewordenen Herzen durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Paulus schreibt an die Römer: Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott der Vater ist die Liebe. Wenn du bei ihm bleibst, so bleibst du in seiner Liebe. Was heißt das praktisch? Wenn du das Wort Christi behältst und tust, dann liebst du den Herrn und bleibst du in der Liebe des Vaters. Das Gebot Christi wird daher genannt das Gebot der Freiheit. Die Menschen suchen alle nach Freiheit. Die wollen frei sein. Die wollen frei sein. Und wissen gar nicht, dass das Gebot der Liebe das Gebot der Freiheit ist. Es macht uns frei. Herrlicher geht es ja gar nicht. Im Gegensatz zum äußeren Gebot des Mose. Das Gebot des Mose verlangt Liebe. Du sollst Gott lieben, lesen wir. Du sollst Gott lieben. Das Gebot Christi ist die Liebe und nimmt also die Stelle des äußeren Gebotes ein und erfüllt uns. Ist in uns dieses Gebot, die Liebe, Gebot der Liebe ist in uns. Die Liebe ist in unser Herzen ausgegossen. Die Frage ist nur, stehen wir zu dem, was wir versprochen haben, dass diese Liebe, die in unseren Herzen ausgegossen ist, unser Antrieb für unser Leben sein wird. Dass alles aus der Liebe Gottes getrieben getan wird und nicht aus eigensüchtigen Wünschen. Das Gebot des Mose verlangt Liebe, das Gebot Christi ist die Liebe. Es ist das Gebot, das in dem neuen Bund auf die Herzen geschrieben ist. Das bedeutet, dass wir, weil wir Gott lieben, aus dieser Liebe heraus seine Gebote halten und ihm gefallen wollen. Johannes 14, 15 lesen wir: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie oft hat der Herr Jesus Christus wiederholt? Wie oft? Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Wie oft hat der Apostel Paulus an die Gemeinden geschrieben? Ja, wenn ihr den Geist habt, dann wandelt doch im Geist. Das ist nichts anderes. Die Liebe in unser Herzen ausgegossen heißt, wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben Gott, den Vater, und Gott, den Sohn, in uns. Dann lebt doch danach. Wie oft wird das wiederholt? Wer Ohren hat, der höre. Bitte, Reinhold.
Ich mache weiter mit dem Handmikro. So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen Gas geben. Nimmt Gott den Schutz weg? War die Frage vorhin. Psalm 23, 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Gott verherrlicht sich in uns und durch uns. Gott wird verherrlicht durch uns, das Volk Gottes, die Kinder Gottes, die Erben Christi. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, es kann sein, dass Gott mit durch das Tal des Totenschattens geht. Aber auch wenn das der Fall ist, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Gott ist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Fürchte dich nicht, auch wenn dir mancherlei Dinge widerfahren. Fürchte dich nicht, vertraue Gott. Wenn es easy ist, wenn der Himmel voller Geigen hängt und wenn alles so läuft, wie du dir das erhoffst, dann ist es leicht, sich zu freuen und Gott zu loben und zu danken. Aber kannst du auch danken, wenn du auf den Zug aufspringst und daneben springst und die Bahn fährt dir beide Beine weg und die Arme weg, kannst du dann auch noch Gott danken? Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wir sind in der Fremde, wir sind Pilger, Durchreisende. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir unseren Heiland. Trachtet nach dem, was droben ist. Nimmt Gott den Schutz weg? Hier ist also ganz offensichtlich, dass unser Gott wie ein guter Hirte ist. Vorhin haben wir Psalm 100 gelesen, der darauf achtet, dass seine Herde keinen Schaden erleidet. Und Gott ist ein Hirte, oder David war ein Hirte nach Gottes Herzen. Wenn ein Löwe ein Schaf gerissen hat, ist er ihm nachgelaufen, hat ihm mit dem Stock auf den Schädel geschlagen, das Schaf aus dem Maul gerissen. So hat er diese Schafe, jedes einzelne Schaf geliebt, der David. Und so ist Gott. So ist unser Herr Jesus. Wir lesen weiter im Wort Gottes, Sprüche 19, 16. Wer das Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben. Ganz einfach, wenn du deinem Leben Schaden zufügen möchtest, bewahre einfach und beachte die Gebote Gottes nicht. Lebe nach deinem Gusto. Ganz einfach. Wer seine Wege verachtet, muss sterben. Letztlich ist es der Tod. Wir werden es bei der Zusammenfassung sehen. Doch, das ist doch eindeutig und klar, wer sich nach Gott und seinem Wort richtet, wird in jeder Situation bewahrt, egal wie die Situation ist. Was auch dir widerfährt, du wirst bewahrt, du darfst vertrauen. Jetzt ist der Glaube notwendig, jetzt ist Vertrauen notwendig. Gott, ich weiß, du wirst mich bewahren, du wirst mich durchbringen. Auch wenn ich durchs Todestal gehe, du bringst mich durch. Wer entscheidet? Wer entscheidet, ob du unter dem Schutz bleibst oder nicht? Nimmt Gott den Schutz weg, wie der Adnan vorhin gefragt hat? Das ist eine interessante Frage. Da müssen wir eine gute Antwort finden aus der Heiligen Schrift. Wir können entscheiden, ob wir unter diesem Schutz bleiben. Psalm 91, 1, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Psalm 119, 114, mein Schutz und mein Schild bist du, auf dein Wort hoffe ich. Aber da ist es Voraussetzung, wie wir gerade gehört haben, dass wir das Wort kennen. Auf dein Wort hoffe ich, kennst du das Wort Gottes? Kannst du so wie Jesus, wo der Teufel ihn versucht hat, nach 40 Tagen in der Wüste, kannst du sagen, es steht auch geschrieben. Weißt du, was Gott sagt in seinem Wort? Du musst das Wort Gottes lesen, darum lesen wir gemeinsam das Wort. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir werden es brauchen, wir müssen uns erinnern, was Gott sagt in dieser Situation. Schau dir dieses Bild an. Denk eine Sekunde drüber nach. Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich will die Gebote meines Gottes halten. Er betet hier, er sinniert über das Wort Gottes und die Kraft des Wortes Gottes, Jesus Christus, ist das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort. Und die Dämonen müssen fernbleiben. Die Dämonen dürfen mich nicht antasten, weil das Wort zwischen mir und dem Bösen steht, weil das Wort mich schützt. Es ist ganz offensichtlich und eindeutig, dass wir entscheiden können, ob wir unter dem Schutz des Höchsten bleiben oder nicht. Kolosser 1, 9, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Du musst wissen, ja, aber es steht geschrieben, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Nicht in dem, was wir uns vorstellen, nicht nach der Lösung, die wir jetzt parat hätten, sondern was sagt Gott in der Situation? Das müssen wir wissen. Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wenn Gott mit seinem Schirm geht und du marschierst mit, bist du bei ihm. Und der Böse tastet dich nicht an. Nur das, was Gott zulässt, um einfach dich zu erproben, zu prüfen. Wir verstehen, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, nicht um von Gott versucht zu werden, um vom Teufel versucht zu werden. Gott versucht niemanden, aber er prüft uns. Er prüft dich und er prüft mich. Er versucht niemanden, aber er prüft dich. Gott prüft dich. Nicht, weil er nicht wüsste, wie du entscheidest, sondern damit du weißt, wo du stehst. Deswegen lässt er Prüfungen zu. Gott versucht niemanden. Und er selbst wird auch nicht versucht vom Bösen. Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, aller Langmut mit Freuden. Ja, wenn der Himmel ständig voller Geigen hängen soll bei dir, weil du so einen starken Glauben hast und den Kühlschrank aufreißt und sagst, sei voll, mach's zu, wieder auf. Ja, ist voll. Ja, ist voll. Zu allem ausharren. Ja, wenn der Kühlschrank voll ist, wenn du zu dem sprichst, brauchst du nicht ausharren, oder? Dann ist das sinnlos. Nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem ausharren, aller Langmut mit Freuden. Also auch in dem Punkt sind wir angeschmiert worden. Merkst du was, Susanne, oder? Sind wir wieder angeschmiert gewesen? Kühlschrank sei voll und der ist wieder leer, wenn ich wieder aufgemacht habe und zu. Ja, dein Glaube reicht halt nicht. Ja, muss ich mehr glauben wieder. In die Apotheke, ich hätte gerne mal 50 lang glauben, bitte. Vers 12, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe, der Heiligen im Licht. Siehst du das? Das hat mit Ausharren und Langmut, mit Freuden zu tun. Hast du Freude im Ausharren? Oder hast du nur Freude, wenn der Kühlschrank voll ist? Bist du bereit, den Gürtel ein Loch enger zu machen, damit die Hose nicht runterfällt beim Lobpreis? Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der hat es schon gemacht. Natürlich haben wir die Freiheit, das Reich des Lichts, das Reich der Liebe zu verlassen und damit den Schutz Gottes zu verlassen, sodass die Macht der Finsternis wieder Zugriff auf uns hat. Wenn wir uns vom Wort abwenden, kann das Wort die finsteren Mächte nicht zurückhalten. Dann haben sie das Recht, voll auf dich zuzugreifen. Apostelgeschichte 26, 18. Um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht. Sehen wir das? Es gibt dazwischen keine Grauzone. Bekehren von der Finsternis zum Licht. Von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Wenn wir uns bekehren, wenn wir umkehren zu Gott, wenn wir unter seinen Schirm zurückkehren, täglich, immer wieder, wenn wir merken, wir haben uns entfernt von Gott, zurück unter dem Schirm des Höchsten, dann werden wir geheiligt durch den Glauben an ihn. Adnan.
Biblisches Beispiel, der verlorene Sohn. Wir haben vorhin gelesen, da sagt auch der König David, wenn ich bei Gott wohne, wo wohnt Gott? Im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Bleiben wir himmlisch gesinnt, dann wohnen wir bei Gott. Werden wir irdisch gesinnt sein, dann haben wir schon verloren. Dann haben wir den Schutzschirm verlassen. Deshalb ist es wichtig, immer bei Gott zu wohnen, in seiner Hütte zu wohnen. Wir schauen uns das Beispiel von dem verlorenen Sohn. Bei seinem Vater hat er gewohnt. Da hat er genug zum Essen gehabt. Da hat er gearbeitet. Da hat er von seinem Vater auch viel lernen dürfen. Er hat Frieden. Er hat Freude gehabt. Und was hat er gemacht? Die Wohnstätte seines Vaters verlassen. Was hat er geerntet? Für die ersten Tage, mag sein auch für die ersten Wochen, hat er nach seiner Auffassung tolles Leben gehabt. Aber es hat sich erwiesen, dass alles trügerisch war. Der hat den Schutz des Vaters verloren. Er hat den Schutzschirm selber verlassen. Er hat das Wohnhaus seines Vaters verlassen. Er kann nichts mehr machen. Auch ein liebender Vater. Wenn sein Sohn, sein Kind sagt, pass auf, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und er geht zu irgendeiner Bande und die traktieren ihn. Die leiden, die tun ihm Gewalt an und bis zum Tod. Da kann der Vater nichts machen. Er hat keinen Schutz. Was hat der Vater bei dem verlorenen Sohn gemacht? Stand jeden Tag da und hat geschaut, ob sein Sohn wieder zurückkommt. Er zwingt auch seinen Sohn nicht und hat ihn auch nicht gezwungen. Wir kennen dieses Beispiel in Lukas 15. Wir sehen in diesem Beispiel, wie der jüngere Sohn den Schutz seines Vaters und seine Fürsorge verlässt und seinen eigenen Weg geht. Die Konsequenz ist und war, dass er alles vergeudet, was ihm der Vater gab, da sein gesamtes Erbe, das er von dem Vater verlangte und schließlich bei den Schweinen landete. Hätte er nicht Buße getan und wäre er nicht zu seinem Vater umgekehrt, so wäre elend zugrunde gegangen. Es war also seine eigene Entscheidung, vom Vater und seiner Liebe und Fürsorge wegzugehen und das Leben nach seiner Fassung und seinen Vorstellungen auszuleben. Der Vater hat ihn nicht rausgeschmissen. Er hat das Haus seines Vaters verlassen. Der Vater hat den Schutzschirm nicht weggetan. Der Vater steht da mit dem Schutzschirm. Er ist selber weggelaufen. Er hatte die Freiheit, das zu tun. Der Vater hielt ihn nicht zurück, insbesondere nicht mit Gewalt. Er hat sicherlich zu ihm gesprochen. Er sagt, Junge, überleg's dir dreimal. Ist das richtig, was du machst? Aber er hat nicht mit Gewalt auf ihn eingewirkt. Der Vater hat auch nichts unternommen, solange der Sohn gemäß seines Eigenwills außerhalb seines Schutzes gelebt hat. Erst als der Sohn umkehrte, also Buße getan hat und zu seinem Vater zurückkam, konnte ihn sein Vater wieder aufnehmen und unter seinen Schutz und seine Versorgung stellen. Da hat er wieder den Schutz des Vaters gehabt. Diese Geborgenheit, den Frieden, die Liebe und alles, was er braucht. Die ganze Mühe der Menschen, um ganz vorne dabei zu sein, jegliche Selbstverwirklichung, Egoismus und Streben nach Ansehen, Einfluss und Macht, nach Schönheit, nach Besitz und Lust, ist aus Gottes Perspektive völlig sinnlos. Die Menschen wollen ihre eigenen Wege gehen und zugleich den Schutz Gottes haben, die Liebe Gottes erfahren. Ja, wenn du den Schirm verlässt, wie sollst du trocken bleiben? Es schüttet, es kübelt und du willst trocken bleiben. Es geht doch gar nicht. Aber der Teufel ist ein Weltmeister bei der Verblendung. Verblendet die Menschen und die rennen immer weg, immer weiter weg und wollen alles erreichen, was Gott den Menschen versprochen hat. Er hat versprochen, aber wenn sie bei ihm bleiben. Im Prediger 8,17 lesen wir, und ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann es auch nicht finden. Wir haben gesehen, dass der verlorene Sohn nach seinem Willen gelebt hat und alles verlor. In letzter Sekunde ist er zur Besinnung gekommen und umgekehrt. Galater 6,8 lesen wir, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Was meint die Schrift mit Fleisch? Bei den nicht neugeborenen Menschen ist der alte Mensch. Geist, Seele und Leib. Der alte Geist ohne den Heiligen Geist. Er hat das Selbst als Mittelpunkt, ist zur Sünde geneigt und widersteht Gott. Lesen wir in Römer 7, 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Spricht hier Paulus über die Zeit, wo er noch nicht gläubig geworden ist, bevor er den Heiligen Geist empfangen hat. Nichts Gutes in ihm. Da wohnt nichts Gutes in ihm. Da wohnt nicht der Heilige Geist in ihm. Der wiedergeborene Mensch aber lebt nicht im Fleisch, sondern im Geist. Römer 8, 8 lesen wir. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir sind sein, wir sind sein Eigentum, wenn wir den Geist haben. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, wir sind sein Eigentum. Aber das Fleisch ist noch in ihm und er kann nach seiner Wahl, nach dem Fleisch wandeln und nach dem Geist. Auch der neugeborene Mensch hat noch sein Fleisch. Die Begierden und die Triebe, die sind da und die wollen uns verleiten gegen den Willen des Heiligen Geistes. 1. Korinther 3, 1 lesen wir. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Hier sehen wir auch, was heißt fleischlich? Unmündig. Die kennen die Schrift nicht. Sie kennen nur ein, zwei Stellen. Gott ist die Liebe, Gott liebt dich. Das langt doch. Das ist aber das Fundament. Aber wie soll man in einem Haus wohnen, wo nur Fundament ist? Da müssen wir die Schrift kennen. Und wer die Schrift nicht kennt, die gesunde Lehre nicht kennt, die Summe des Wortes ist die Wahrheit, ist unmündig und wandelt automatisch, ob er will oder nicht, im Fleisch. Galater 5, 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Im ersten Fall ist er ein fleischlicher Gläubiger, der Unmündige, der kennt das Wort nicht. Oder er kennt das Wort, könnte sein, tut es aber nicht. Aber wir haben vorhin auch mehrfach und immer wieder gesehen, durch den Herrn, durch die Apostel, das Wort kennen und tun. Entscheidend ist die Frucht. Haben wir ein fleischliches Leben oder ein geistliches Leben? Sind wir irdisch gesinnt, sind wir himmlisch gesinnt? Der ein roter Faden durch die ganze Schrift. Und im anderen Fall geht es um den geistlichen Gläubigen.
Vielen Dank, Adnan. Also wir sehen hier eindeutig, der nicht wiedergeborene Mensch, der hat keine Wahl. Er kann nur nach dem Fleisch wandeln. Der wiedergeborene Mensch hat eine Wahl. Er kann im Fleisch wandeln oder im Geist. Der Geist, der Heilige Geist, streitet gegen das Fleisch und das Fleisch gegen den Geist. Die sind gegeneinander. Aber wir haben eine Wahl, wir haben eine Chance. Wir können uns entscheiden, nach dem Geist zu wandeln. Frucht des Geistes und Werke des Fleisches. Wir kommen zum Schluss. Dies ist uns im Brief des Apostel Paulus an die Galater wunderbar und ausführlich beschrieben. Wir haben so eine komprimierte Darstellung von Paulus im Galaterbrief, sodass jeder verstehen kann, auch die Amalia verstehen kann, um was es geht. Anstatt Liebe und Vertrauen, Hass und Misstrauen. Wir sehen, da gibt es eine scharfe Trennlinie. Hier ist die Liebe, hier ist der Hass. Anstatt Freude, Trauer. Anstatt Frieden, Feindschaft und Streit. Anstatt Geduld, Hader und Zorn. Wir hadern mit unserem Schicksal. Gott, wann wirst du mich endlich in meine Berufung führen? Hey, du bist längst drin. Wandle im Geist. Anstatt Freundlichkeit, Eifersucht und Zwietracht. Anstatt Güte, Neid. Anstatt Treue, Unzucht. Anstatt ewiges Leben, ewiger Tod. Das ist die Frucht des Fleisches. Die Frucht des Fleisches ist ewiger Tod. Die Frucht des Geistes ist ewiges Leben. Frucht des Lichts und Werke des Fleisches. Zusammenfassung. Wenn auch du ein Leben im Schutz des höchsten Leben willst, möchtest du ein Leben im Schutz des höchsten Leben? Halleluja. Du möchtest es. Jetzt sage ich dir, wie du das kannst. Zusammengefasst. In seiner Liebe geborgen, voller Freude und ohne Sorge. In vollem Vertrauen auf den himmlischen Vater. Im Wissen, dass dir alles zum Besten dienen muss. Und in der vollkommenen Zuversicht, dass du das ewige Leben in der Herrlichkeit Christi haben kannst. Dann höre das Gebot des Herrn und nimm es dir zu Herzen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es. Hast du die Gebote? Kennst du die Gebote? Liest du die Heilige Schrift? Oder hast du jeden Tag 3 Stunden Fernsehen und für Gott keine Zeit? Und für, wann soll ich noch alles machen? Aber 3 Stunden Fernsehen glotzen, das geht. Aber für die Schrift habe ich keine Zeit. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, bleibt in seiner Liebe. Und in seiner Liebe, das haben wir gelernt heute Vormittag, wie bleiben wir in seiner Liebe? Durch Glauben und Gehorsam. Bleibt in meiner Liebe, sagt der Herr. Durch Glauben und Gehorsam. Glaube allein bringt die Hoffnung nicht zustande, ist eine Lüge. Glaube und Gehorsam bringt die Hoffnung zustande. Glaube und Gehorsam bringt die Hoffnung zustande. Das sind die 2 Brückenpfeiler. Johannes 15,9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja, schön, Herr, bleibt in meiner Liebe. Und wie, bitteschön? Wie, bitteschön? Wie können wir in deiner Liebe bleiben, Herr? Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Der Herr gibt uns die Antwort. Merkst du es? Er weiß unsere Frage schon. Er kennt sie schon. Und er beantwortet sie schon. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleiben. Ah, jetzt werden wir gesetzlich. Nein! Der Adnan hat es uns doch gerade gesagt, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen geschrieben ist, wollen wir aus Liebe getrieben heraus tun, was der Herr uns sagt. Weil wir ihn lieben, wollen wir es tun. Nicht, weil wir müssen. Dann sind wir unter dem Gesetz. Dann sind wir unter dem Gebot des Mose. Nein, Herr, ich liebe dich so sehr. Ich möchte alles tun, was du mir sagst. Warum? Weil ich weiß, dass es mir zum Besten dient. Und den Vater verherrlicht, indem ich viel Frucht bringe. Und die Menschen segnet, weil sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sie frei macht. Ist das nicht herrlich? Jesus ist beteiligt, der Vater ist beteiligt und du bist beteiligt. Alle. Und ich auch. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.